Künstliche Intelligenz ersetzt Arbeitsplätze, aber sie schafft weitaus mehr neue, als sie vernichtet.
Mhm.
Also dieser Satz, der kommt von dem DAX-Chef und der trifft echt einen Nerv, oder?
Total.
Man hört das und denkt sich, ja, klingt erstmal gut. Aber so tief drin, da bleibt doch diese eine Frage. Was, wenn ich bei denen bin, die ersetzt werden?
Genau.
Was, wenn diese Angst vor dem Jobverlust durch KI am Ende ja doch berechtigt ist?
Und genau das ist der Kernkonflikt, der in den Quellen steckt, die du uns geschickt hast.
Ja.
Es ist diese Spannung. Einerseits eine fast euphorische Zukunftsvision, andererseits diese tief sitzende, sehr deutsche Angst vor Veränderung. Wir schauen uns heute eure Unterlagen an zur Zukunft der Arbeit in Deutschland bis 2030.
Und unsere gemeinsame Mission ist ja, mal hinter die Schlagzeilen zu blicken.
Genau.
Wirklich zu verstehen, was bedeutet dieser Wandel jetzt für uns alle?
Exakt. Denn was wir hier haben, ist ja kein Kaffeesatzlesen.
Nein.
Überhaupt nicht.
Das ist eine Mischung aus harten Analysen, aus wichtigen Reden und sehr, sehr konkreten Unternehmensbeispielen. Wir wollen rausfinden, was davon Hype ist und was heute schon Realität in den deutschen Werkshallen ist.
Und ein Begriff, der da immer wieder auftaucht, ist die sogenannte Implementation Gap.
Die Umsetzungslücke.
Genau, die Umsetzungslücke. Der Bosch-Chef Stefan Hartung hat das mal so formuliert. Wir haben die Technologie, aber wir setzen sie nicht konsequent genug ein.
Hm.
Das klingt für mich so, als stünde Deutschland vor einer offenen Tür, aber traut sich nicht so richtig durchzugehen.
Das ist eine perfekte Metapher. Und die Tür ist nicht nur offen, einige sind ja schon durch. Und die zeigen, wie fantastisch die Aussicht auf der anderen Seite ist.
Okay.
Die Beispiele in euren Quellen sind da wirklich eindeutig. Nehmen wir Bosch selbst.
Ja, gerne.
Dort wird KI in der Qualitätssicherung eingesetzt. Das Ergebnis? Die Ausschussquote sinkt um bis zu 25%.
Wow.
Das sind jährliche Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich. Das ist kein Kleingeld. Das ist ein handfester Wettbewerbsvorteil.
Und das ist ja nur ein Beispiel. Ihr habt da ja noch mehr gefunden.
Absolut. Siemens und Audi. Die nutzen digitale Zwillinge. Damit simulieren sie die Entwicklung neuer Automodelle komplett virtuell, bevor auch nur eine einzige Schraube verbaut wird.
Und was bringt das?
Sie verkürzen die Anlaufzeiten für neue Produktionslinien um ein ganzes Drittel.
Krass.
Oder schau dir Trumpf an. Ein klassischer Mittelständler, Weltmarktführer. Die nutzen KI, um den Energieverbrauch ihrer Maschinen in Echtzeit zu optimieren. Das senkt nicht nur die Kosten.
Sondern auch die CO2-Emissionen, nehme ich an.
Genau. Die Pioniere zeigen also, es funktioniert. Es zahlt sich aus und es ist oft sogar nachhaltiger.
Moment mal, das muss ich kurz verstehen. Die Quellen zeigen, dass sich diese Investitionen in KI und Digitalisierung oft in weniger als einem Jahr bezahlt machen.
Richtig.
Die Technologie ist da, die Erfolgsgeschichten sind da und die deutschen Konzerne, die sitzen ja auf vollen Kassen.
Mhm.
Und trotzdem passiert in der Breite nichts. Das widerspricht doch jeder betriebswirtschaftlichen Logik. Liegt es wirklich nur an der Kultur oder steckt da noch mehr dahinter?
Deine Skepsis ist absolut berechtigt. Aber die Quellen sind sich da erstaunlich einig. Die größten Bremsklötze sind nicht finanziell und auch nicht technologisch. Sie sind kulturell.
Okay.
Da gibt es zum einen diesen ja fast schon sprichwörtlichen deutschen Perfektionismus. Man will nicht die 80%-Lösung, die schnell funktioniert und aus der man lernen kann.
Sondern?
Man sucht die 100%ige, normierte, in allen Gremien abgesegnete, perfekte Lösung. Währenddessen startet ein US-Unternehmen 3 Piloten, lernt, welcher der beste ist, weist den ROI nach und rollt das Ding landesweit aus.
Okay, das verstehe ich. Besser perfekt und zu spät als gut und rechtzeitig. Aber das kann doch nicht der einzige Grund sein.
Nein, es kommt noch schlimmer. In den Unterlagen wird das die Beratungsfalle genannt.
Die Beratungsfalle?
Ja, das läuft so. Ein Unternehmen startet ein Pilotprojekt. Berater werden engagiert, es werden monatelang Daten gesammelt und am Ende entsteht eine brillante Excel-Tabelle.
Oder eine PowerPoint-Präsentation.
Genau, die dem Vorstand einen riesigen potenziellen Erfolg vorrechnet. Alle klatschen, der Pilot war ein Erfolg. Auf dem Papier. Aber in der Werkschale, auf dem Shopfloor, da hat sich nichts geändert.
Das ist ja unglaublich. Du sagst also, Unternehmen investieren in Pilotprojekte, die von vornherein nur für die PowerPoint gedacht sind und nicht für die Werkshalle? Das ist ja fast schon Selbstbetrug.
Genau das ist der Punkt. Der Pilot wird zur reinen PR-Maßnahme, zum Innovationstheater, aber eben nicht zum Startpunkt der echten Transformation.
Und das erklärt dann wahrscheinlich auch, warum die Gegenrede von Dr. Sebastian Eckert so radikal klingt?
Absolut. Er sagt ja klipp und klar, 3/4 dieser Projekte scheitern nicht an der Technik, Sie scheitern an der Organisation, an Silos zwischen Abteilungen und daran, dass am Ende niemand die Verantwortung übernehmen will.
Und was ist seine Lösung? So weitermachen kann ja keine Option sein.
Seine Lösung ist radikal pragmatisch. Er sagt, hört auf mit den riesigen Leuchtturmprojekten, die alle beeindrucken, aber nie fertig werden.
Sondern?
Fang klein an. Sucht euch konkrete, fast schon langweilige Anwendungsfälle, die aber einen echten Schmerzpunkt lösen.
Zum Beispiel?
KI in der vorausschauenden Wartung einer Maschine. Ein einfacher Chatbot für den Kundenservice. Dinge, die schnell gehen und den Mitarbeitern sofort das Leben erleichtern. Denn, und das ist seine zentrale These, Technologie wird nur angenommen, wenn sie mit einer Kultur der Neugier und nicht der Angst eingeführt wird. Es geht darum, Spaß am Ausprobieren zu wecken.
Dieser Perfektionismus und diese Beratungsfalle, die klingen nach einem Problem, das vor allem Zeit kostet. Und Zeit ist ja genau das, was Deutschland anscheinend nicht hat.
Genau.
Wenn man sich den internationalen Wettbewerb ansieht, der in euren Quellen beschrieben wird, während wir hier noch diskutieren, schaffen andere längst Fakten.
Ja, und das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Eure Quellen zeichnen da ein ehrlich gesagt ziemlich ernüchterndes globales Bild.
Inwiefern?
Man muss sich das mal vor Augen führen. In den USA finanziert Risikokapital eine ganze Generation von Reskilling-Plattformen. Das sind Unternehmen, die nichts anderes tun, als Menschen in wenigen Monaten fit für komplett neue digitale Rollen zu machen.
Wahnsinn. Und China?
China geht den staatlich orchestrierten Weg, investiert Milliarden in Datenzentren, KI und digitale Arbeitsmärkte.
Und wie sieht's bei uns in Europa aus? Man denkt ja immer, wir wären da alle auf einem ähnlichen Stand.
Weit gefehlt. Selbst innerhalb Europas gibt es riesige Unterschiede. Frankreich zum Beispiel verknüpft sehr clever die grüne und die digitale Agenda.
Ach ja.
Und hat KI-Module an den Universitäten zur Pflicht gemacht. Die bilden also schon heute die Talente für morgen aus. Großbritannien nutzt seine Elite-Unis, um enge Industriecluster zu schmieden.
Und sogar Italien wird erwähnt.
Richtig, selbst Italien, das man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat, fördert mit gezielten steuerlichen Anreizen die Robotik im so wichtigen Mittelstand.
Puh, das ist eine harte Bestandsaufnahme. Wenn man das alles zusammennimmt, die deutsche Zögerlichkeit und der globale Druck, dann fragt man sich ja schon, ob wir den Startschuss überhaupt gehört haben.
Genau.
Eine eurer Quellen stellt da ja die Gretchenfrage. Welche Rolle wird Deutschland spielen? Sind wir der Nachzügler? Solides Mittelfeld? Oder schaffen wir doch noch die Kurve und werden zum Vorreiter?
Genau an diesem Scheideweg stehen wir. Und was die Situation so unglaublich spannend, aber auch so gefährlich macht, ist, dass genau jetzt, inmitten dieses Drucks, zwei fundamental unterschiedliche Visionen von Arbeit aufeinanderprallen. Hier in Deutschland.
Ah.
Das ist nicht nur eine Debatte, das ist ein echter Kulturkampf.
Und hier wird's wirklich interessant. Denn es fühlt sich an wie ein Paradox. Auf der einen Seite dieser massive Leistungsdruck von außen und auf der anderen
der Wunsch nach weniger Arbeit.
Genau, der Wunsch nach mehr Balance, symbolisiert durch die Vier-Tage-Woche.
Lass uns das mal neutral betrachten, so wie es die Quellen tun. Da ist Modell 1, Balance.
Die Vier-Tage-Woche.
Richtig, das ist kein Nischenthema mehr. Die Unterstützung ist enorm. 71% der Deutschen befürworten sie. Und jetzt kommt der Hammer. Eine Umfrage zeigt, dass 75% der 18- bis 24-Jährigen
drei Viertel
dafür sogar auf 20% ihres Gehalts verzichten würden. Das ist ein gewaltiges Statement.
Absolut. Und die Pilotprojekte?
Vielversprechend. 89% der Firmen, die es getestet haben, konnten ihre Produktivität halten oder sogar steigern.
Das Argument dahinter ist ja auch logisch. Wenn KI uns produktiver macht, warum die gewonnene Zeit nicht für uns nutzen? Für Familie, Freizeit, Ehrenamt.
Genau. Das ist die eine Erzählung. Aber dann gibt es eben auch Modell 2. Wachstum.
Mehr Leistung, längere Arbeitszeiten.
Ja. Und das ist keine rein wirtschaftliche Forderung. Die Argumente dahinter sind knallhart und existenziell.
Und die klingen erstmal ziemlich unpopulär. Aber wenn man genauer hinschaut,
dann haben sie einiges an Gewicht. Absolut. Hier geht es plötzlich um geopolitischen Druck, um nationale Souveränität. In einer Rede wird Arbeit zur sicherheitsrelevanten Ressource erklärt.
Das klingt abstrakt.
Ja, aber es wird ein ganz konkretes Beispiel genannt. Deutschland sagt der Ukraine Militärhilfe zu, kann sie aber nicht liefern.
Warum?
Weil es bei Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall schlicht an Produktionskapazitäten und vor allem an Fachkräften fehlt. Plötzlich hat die Frage, ob jemand bereit ist, in drei Schichten zu arbeiten, eine sicherheitspolitische Dimension.
Und dann ist da ja noch der Elefant im Raum. Die Demografie.
Exakt. Die Babyboomer gehen in Rente.
Unser Rentensystem?
Das umlagefinanzierte System, bei dem die Jungen für die Alten zahlen, ist mathematisch nicht mehr tragbar. Die Rufe nach der Rente mit 70 sind also auch Ausdruck eines drohenden Systemkollaps.
Okay. Auf der einen Seite also die Vier-Tage-Woche, die ja fast utopisch klingt. Auf der anderen der Ruf nach mehr Arbeit aus Sicherheitsgründen. Das fühlt sich an wie zwei verschiedene Welten. Schließen die sich nicht gegenseitig komplett aus?
Das ist die entscheidende Frage. Und die Antwort, die eine eurer Quellen andeutet, ist faszinierend.
Und die wäre?
Sie lautet: Vielleicht ist diese ganze Debatte, ob 4 oder 5 Tage, ob 35 oder 42 Stunden, in Wahrheit ein riesiges Ablenkungsmanöver.
Ein Ablenkungsmanöver?
Ja, sie greift zu kurz, weil sie sich auf die reine Quantität der Arbeit konzentriert, während im Hintergrund die Regeln für die Qualität und den Wert von Arbeit komplett neu geschrieben werden.
Was meinst du damit?
Die wirklich fundamentale Frage ist doch nicht, wie lange wir arbeiten, sondern wofür und vor allem, wer die Regeln dafür festlegt.
Okay.
Globale Tech-Konzerne aus den USA oder China setzen ja bereits heute die Standards. Die definieren, welche Software wir nutzen, wie Lieferketten funktionieren. Unsere nationalen Debatten über Arbeitszeitmodelle könnten daneben bald wie die Diskussion über die Farbe der Liegestühle auf der Titanic wirken.
Das ist eine steile These. Aber egal, wohin die Reise geht, am Ende landet man doch immer bei der gleichen Frage. Wer soll die ganze neue Arbeit eigentlich machen können? Der entscheidende Faktor ist ja nicht die Maschine, sondern der Mensch.
Genau. Und hier findet gerade ein Wandel im Denken statt, den man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Wir haben jahrelang von Upskilling gesprochen.
Also den alten Job einfach besser machen.
Richtig. Der Maschinenbediener lernt, die neue, bessere Maschine zu bedienen. Er macht seinen alten Job nur eben mit einem neuen Werkzeug.
Und das reicht nicht mehr?
Nein. Heute sprechen alle von Reskilling. Das ist etwas völlig anderes. Es geht um Umschulung für komplett neue Rollen.
Okay.
Aus dem Maschinenbediener, der früher Knöpfe gedrückt hat, wird ein Anomaliedetektiv.
Ein Anomaliedetektiv?
Er sitzt nicht mehr an der Maschine, sondern vor einem Dashboard. Seine Aufgabe ist es, Datenströme zu analysieren, um Fehler zu finden, bevor sie überhaupt passieren. Das ist ein komplett neues Berufsbild.
Das ist ein starkes Bild. Und es widerlegt ja auch diese Angst vor der Massenarbeitslosigkeit. Der Report des Weltwirtschaftsforums kommt ja zu einem ganz anderen Ergebnis.
Richtig, die Prognose ist, dass bis 2030 weltweit netto 78 Millionen neue Jobs entstehen.
Netto?
Ja, es fallen zwar Jobs weg, aber es werden noch mehr neue geschaffen. Es geht also nicht um weniger Arbeit, es geht um andere Arbeit. Und dafür müssen wir die Menschen befähigen.
Und wo ist die KI in diesem Bild? Konkurrent oder Werkzeug?
Weder noch. Die produktivste Konstellation, so beschreibt es eine Quelle, ist die KI als Coworker.
Als Kollege sozusagen.
Genau. Es ist eine Symbiose, eine Partnerschaft. Die KI kann Muster in Millionen von Datenpunkten in Sekunden erkennen. Das kann kein Mensch. Aber sie hat keine Intuition, kein ethisches Urteilsvermögen.
Das bleibt beim Menschen.
Der Mensch steuert, bewertet, trifft die letzte strategische Entscheidung. Es ist ein Team. Kein Konkurrenzkampf. Die Frage ist nur, sind wir bereit, so zu arbeiten?
Was mich zur letzten, entscheidenden Frage bringt, was bedeutet das jetzt alles ganz konkret für ein Unternehmen oder auch für dich als einzelne Arbeitskraft?
Es bedeutet, dass Unternehmenskultur kein weiches HR-Thema mehr ist. Es ist der härteste Produktivitätstreiber überhaupt.
Mhm.
Eine Organisation, die Fehler als Lernchance analysiert, anstatt Schuldige zu suchen, gewinnt an Geschwindigkeit. Eine Führungskraft, deren Hauptaufgabe es morgen ist, Neugier im Team zu wecken, statt Angst zu erzeugen, wird erfolgreich sein.
Eine Quelle hat das ja brillant zusammengefasst.
Ja, Technologie löst keine Kulturprobleme. Aber eine kluge Kultur löst die Versprechen der Technologie ein.
Und für mich als Arbeitnehmer?
Für jeden Einzelnen von uns heißt das, lebenslanges Lernen ist keine abgedroschene Floskel mehr. Es ist die zentrale Überlebensstrategie. Die Fähigkeit, neugierig zu bleiben, sich schnell anzupassen und bereit zu sein, auch mit 45 oder 55 nochmal eine komplett neue Rolle zu übernehmen, das wird die wichtigste Kompetenz von allen.
So, was nehmen wir also mit? Für mich ist die Kernerkenntnis, die Zukunft der Arbeit in Deutschland ist weniger eine technologische Herausforderung, sondern eher eine kulturelle und strategische.
Ja.
Die Werkzeuge sind da, die Erfolgsbeispiele auch, aber es scheint an Mut, an Geschwindigkeit und vor allem an der Konsequenz zu fehlen. Deutschland steht wirklich an einem Scheideweg.
Absolut. Und mehrere Quellen betonen, dass die nächsten 2 Jahre entscheidend sein werden. Die Frage ist nicht mehr, ob sich die Arbeit wandelt. Die einzige Frage ist, ob Deutschland diesen Wandel aktiv gestaltet oder von ihm überrollt wird.
Ob wir die Regeln selbst schreiben?
Oder am Ende nach den Regeln spielen müssen, die im Silicon Valley oder in Shenzhen für uns definiert werden.
Und damit wollen wir dich mit einem letzten Gedanken allein lassen. Vielleicht ist die gesamte lautstark geführte Debatte, ob wir nun 4 oder 5 Tage arbeiten sollen, wirklich das größte Ablenkungsmanöver. Denn während wir über Stunden streiten, definieren Algorithmen und globale Wettbewerber längst neu, was eine Stunde Arbeit überhaupt wert ist. Was, wenn die entscheidende Frage für deine Zukunft nicht ist, wie lange du arbeitest, sondern ob du die Fähigkeiten und die Neugier besitzt, in dieser neuen Welt überhaupt noch einen Wert zu schaffen?